Schnalle. Sehr gut. Also ich heiße Mathis, M-A-T-H-I-S, das ist Matthias, genau. Ihm haben sie 2 A gegönnt, mir nur eines. So, ja. Ich bin 42 Jahre alt, wohne hier seit rund 13 Jahren in Männedorf-Uetikon und habe eine Familie. Meine Frau Silke ist jetzt mit allen 3 zu Hause, weil sie heute in Camps starten. Unsere Kinder sind 11 und 9,5 und 9,5, also Zwillinge, genau. Wir haben halt gedacht, wir holen gerade alles rein, weil dann nur einmal Windeln, dafür viele, und so haben wir es durch. Und ich sage meinen Kindern immer, wisst ihr, was auf Englisch Windel heißt? Diaper, oder? Ja, genau. Und rückwärts? Repaid. Und ich sage, jede Windel wird zurückgezahlt. In Form von, hol mir bitte mein Bier oder, ja genau, ihr versteht's. Das funktioniert jetzt langsam, sie sind 11 und 9,5, wirklich. Ich kann sie auf Verstandesebene erreichen, weil als sie klein waren, ging das noch nicht. Dann habe ich sie nur auf Windelebene erreicht. So ist es sehr viel spannender. Genau, ich bin aus dem Aargau ursprünglich, zwar im Welschland in der Westschweiz geboren, dann habe ich in Basel Theologie studiert und seither bin ich als Pfarrer oder Pastor tätig, habe daneben noch etwas, einen Podcast und so weiter. Ist spannender, hä, was hier läuft, merke ich. Aber es kommt bald, ja, Bildschirmpräsentation. Da klicken, ja. Und dann, es funktioniert nicht mit Klicken. Hä. Und jetzt von Anfang an. Ja, genau. Aha, jetzt haben wir die Moderationsansicht, ja. Soll ich noch was zu mir sagen? Wow, cool, super. Soll ich weiterschalten oder schaltest du weiter für mich? Also ich bin wohl, wenn er schaltet. Immer wenn ich hier weiterschalte, dann, also wenn du merkst, ich lese hier was, dann kannst du auch. Und so, was einfacher ist. Wir probieren es mal. Ich freue mich sehr, 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 hier zu sein. Ist mega schön. Danke vielmals, dass ich da sein darf. Das Thema ist, wie veränderst du dein Umfeld? Wie veränderst du deine Welt? Und das ist eine steile Frage. Und die University of Texas, die hat einen Slogan. Also wenn du an der Universität in Texas studieren willst, dann wirst du begrüßt mit dem Slogan, What starts here changes the world. Was hier startet, verändert die Welt. Was hier startet, verändert die Welt. Meine Frage ist, welche Weltanschauung hat das Potenzial, wirklich die Welt zu verändern? Welche Basis gibt es, die wirklich, ich sage jetzt mal, den Impact haben kann, die Welt zu verändern? Es ist geistesgeschichtlich eigentlich ein Konsens. Wenn du die Welt verändern willst, dann muss es bei dir anfangen. Wie veränderst du deine Welt, indem du dein Leben veränderst? Ich möchte Gandhi zitieren. Ich weiß, es passt jetzt vielleicht nicht in eine Kirche, aber ich bin Ihnen trotzdem mit Gandhi. Weil es ist Konsens, dass er gesagt hat, sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt. Es muss bei dir anfangen. Das finden wir überall. Und wir finden es auch in der Bibel. Und ich möchte dazu einen Text lesen aus Jeremia 17, und es sind einige Texte und wahrscheinlich bist du beim ersten Vers etwas schockiert. Wenn du etwas nicht christlich sozialisiert bist oder mit Kirche weniger im Hut hast, denkst du, meine Güte, schnell hier raus. Aber halt durch, es kommt spannend. Ich beginne mit Jeremia 17, Vers 5 bis 8. Da steht, so spricht der Herr, verflucht ist der Mann oder der Mensch. Also eigentlich, ich finde, es müsste gendergerecht sein, findet ihr auch, oder? Das ist mega fies, so spricht der Herr, verflucht ist der Mann. Also es gilt jetzt leider nur für die Männer. So, also, der sich auf Menschen verlässt und hält Fleisch für seinen Arm und weicht mit seinem Herzen vom Herrn. Es geht weiter. Der ist wie ein Dornstrauch in der Wüste und wird nicht sehen das Gute, das kommt, sondern wird bleiben in der Dürre der Wüste, im unfruchtbaren Lande, wo niemand wohnt. So, und jetzt wird es positiv. Nächster Vers. Gesegnet ist aber der Mensch, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Und? Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. So, das ist der Text, den ich mit euch zusammen anschauen möchte. Und es geht darum, du bist ein Baum. Hast du das gewusst? Also so oder so. Also entweder bist du ein Baum in der Wüste, ein Dornstrauch, wie es hier geheißen hat, oder ein Baum am Wasser gepflanzt. Aber du bist einfach ein Baum. Weiß auch nicht, es ist nicht sehr erhebend, aber wir sind alle Bäume. Sagen wir es mal gemeinsam. Wir sind alle Bäume. So, sehr schön. Amen. Gehen wir nach Hause, oder? Ich glaube, an diesem Text sehen wir etwas, wie du deine Welt verändern kannst. Und ich möchte drei Fragen aufgreifen. Was macht der Baum, was macht der Baum nicht und was ist es überhaupt für ein Baum? Oder der erste ist eigentlich ein Dornstrauch, aber dann einfach ein Baum. Aber eigentlich, wir wollen ja nur wissen, was ist das für ein Baum? Gehen wir gerade zur dritten Frage? Nein, ich will noch zuerst was zu tun. Also, was macht der Baum, was macht er nicht und was ist es für ein Baum? Was macht der Baum? Jetzt, ich bin Theologe und nicht Botaniker, aber es ist doch spannend, einfach einmal zu fragen, also was ist ein Baum überhaupt? Und ich habe euch ein Bild von einem Baum gebracht. Ein Baum, meine Definition, ja, ist oben dasselbe wie unten. Fast. Das ist meine Definition. Also wenn du Botaniker bist, das tut mir mega leid, aber genau. Aber die Essenz des Baumes ist unten. Ich glaube, die Essenz unseres Lebens ist unten. Es ist auch so, ich meine, weißt du, es ist wie beim Eisberg. Beim Eisberg siehst du nur die 10% oben. Wie viel sind es unten? 90%. Und an welchem Anteil ist die Titanic gesunken? Am unteren Anteil, oder? Ich glaube, das ist mit unserem Leben so. Und wenn wir unser Leben verändern müssen, wir müssen tief gehen in uns drin. Dort findet die Veränderung statt, dort beginnt es. Und ich glaube, wenn du den Text heute noch etwas weiterliest, in Jeremia 17, dann wirst du sehen, unmittelbar im Vers 9, es geht um unser Herz. Und wo sind unsere Wurzeln? Es geht um unseren Charakter, glaube ich. Und ich möchte den Charakter anschauen, so beim ersten, was macht der Baum? Ich glaube, es hat etwas mit seinem Charakter zu tun. Es heißt, er fürchtet sich nicht, er sorgt sich nicht, er bringt Tag aus, Tag ein Früchte. Aber ich glaube, das ist nur, was er sekundär macht. Primär macht er, was in Vers 7 zu Beginn heißt, er streckt seine Wurzeln zum Bach hin. Er gründet sich tief. Und ich möchte kurz erklären, für mich ein hilfreiches Bild, was unser Charakter ist. Wie setzt sich unser Charakter zusammen? Und ich glaube, es gibt zwei Hauptwurzeln, die unseren Charakter ausmachen. Und diese zwei Hauptwurzeln möchte ich anschauen. Das Erste, was unser Charakter ausmacht, sind unsere Handlungen. Das, was wir tun. Und meine Frage ist, hat dein Leben eine Stimmigkeit? Oder grätscht deine Person immer hinein? Also es ist einfacher, diese Frage zu klären im Blick auf andere Personen. Also kennst du Personen, die grätschen immer hinein? Kennen wir alle, oder? Frage ist, aber das ist etwas persönlicher, grätscht deine Person immer hinein? Also auch bei mir ist es so, ich bin zwar Pastor, aber ich bin nicht superheilig. Das sind unsere Handlungen. Es ist wie mit der verstimmten Gitarre. Wenn sie verstimmt ist, kannst du spielen, so gut du willst. Aber im Moment, wo dein Leben eine Stimmigkeit bekommt, gibt es einen Wohlklang. Hat dein Leben eine Stimmigkeit? Das ist die schwierigste Frage, sage ich jetzt mal, wenn du Vater wirst oder Mutter. Weil dann merkst du es real life. Du bist gefordert wie nie sonst. Wie sind deine Handlungen? Die Frage ist aber, wie leiten wir unsere Handlungen? Woher diese Kraft? Und ich glaube, es gibt etwas Tieferes. Das ist die Wurzel, die tiefer geht. Unsere Handlungen werden, meine ich, geprägt durch unsere Gewohnheiten. Es hat jemand mal gesagt, dein Charakter ist die Zusammenfassung deiner Gewohnheiten. Deine Gewohnheiten bestimmen deine Handlungen. Mit Gewohnheiten übst du deine Stimmigkeit. Und das beginnt dort, wo es niemand sieht. Also William McRaven war Admiral bei der US Navy und hat an der University of Texas studiert. Wisst ihr noch, ganz zu Beginn? Genau, ja. Und hat dort die Commencement Speech gehalten. Das heißt, von den Universitätsabsolventen, die hatten alle ihren Master's Degree, hatte er die Schlussrede. Und er hat dort Folgendes gesagt. Wenn du die Welt verändern wirst, oder? Here starts what changes the world. Wenn du die Welt verändern wirst, dann fang an, dein Bett zu machen. Und daraus kam ein Bestseller, Make Your Bed. Könnt ihr auf überall kaufen. Seine Behauptung ist, wenn du gelernt hast, etwas erfolgreich zu tun, wo es niemand sieht, dann hat das einen Impact auf dein Leben insgesamt. Also seit ich dieses Buch kenne, mache ich jeden Morgen das Bett. Und es gibt nie mehr Streit, wirklich, nie mehr Streit, ob ich es oder meine Kinder oder meine Frau machen soll. Also fast immer, ehrlich gesagt. Aber also zumindest heute habe ich es gemacht. Ja, sehr gut. Aber weißt du was, also William McRaven, es ist eigentlich sehr psychologisch, aber much entscheidend. Er hat gesagt, wenn du morgen mit diesem kleinen Erfolg beginnst, hast du deinen ganzen Tag schon auf die Siegesstraße gebracht. Du hast schon den ersten Sieg errungen. Ganz ehrlich, das macht etwas. Meine Frau und ich haben uns darum auch entschlossen, zum Beispiel, am Abend räumen die Küche auf. Am Morgen beginnst du ganz anders. Es sind so kleine Dinge, Gewohnheiten, die unser Leben prägen. Und man sagt, mach einen Monat lang etwas, was du sonst nie gemacht hast. Und dein Leben verändert sich. Und es sieht niemand zuerst. Fang klein an und es verändert dein Leben. Ich habe ein Buch gelesen, das heißt Fokus ungefähr, ist erst gerade erschienen. Und seit jetzt 2 Monaten habe ich das begonnen. Ich habe gedacht, so, der größte Sieg ist eigentlich der Sieg über sich selber, also wenn du dich selbst besiegst. Das hat auch Gandhi gesagt mal. Und ich habe das jetzt jeden Morgen begonnen. Wenn ich dusche, stelle ich am Ende voll kalt. Ja. Das ist jetzt im Sommer ist das super angenehm. Ich bin froh, dass ich es jetzt begonnen habe, weil da sind diese Leitungen gar nicht so kalt, aber ich fürchte schon den Winter. Und darum halte ich jetzt die Predigt und wenn ihr mich im Winter einladet, dann sage ich dann nichts mehr drüber. Aber so, das mache ich jetzt jeden Morgen. Es verändert dein Leben. Und das Nächste, ich glaube auch, ich habe begonnen mit Stille, nicht nur mit Beten. Warum? Ich sage dann noch etwas später zu mir, ihr müsst mich ja noch kennenlernen, aber ich bin Mathis, 43 Jahre alt, für die, die es vergessen haben, das kommt noch mehr. Aber ich bin nicht so, manchmal handle ich auch, bevor ich denke. Und ich habe gemerkt, wie beeinflusse ich mein Handeln durch Gewohnheiten. Und indem ich einfach still bin, lerne ich einfach still zu sein. Einfach kurz 10 Minuten tief ein- und ausatmen. Für mich ist das Stille vor Gott. Ganz bewusst in der Gegenwart von Gott einfach still sein. Dann muss ich auch nicht reden, wenn ich normalerweise handeln würde. So, das ist der erste Wurzel des Charakters. Der zweite Wurzel des Charakters, das sind meine Worte. Das, was ich sage. Jemand hat mal gesagt, if you want to change your world, you have to change your words. World, words. Wenn du die Welt verändern wirst, musst du es mit den Worten anfangen. Jetzt, also, ich bin nicht der Hero, aber als ich klein war, hatte ich einen Spitznamen. Und das war bei uns in der Familie so, alle Spitznamen hatten den Anfangsbuchstaben unseres Vornamens. Also für mich gab es einen Spitznamen mit M beginnend. Wollt ihr ihn wissen? Ja, natürlich, logisch. Ich muss euch etwas sagen, genau. Ich hieß Motzer. Das war mein Spitzname, Motzer. Versteht man das hier im Männerdorf oder kennt man das nur im Aargau? Also Motzer heißt einfach einer, der immer motzt. Also immer schimpft, immer so, einfach immer. Das war wirklich die ganze Zeit. Und irgendwann kam meine Mutter und ich habe gemerkt, die Stimme von Gott ist manchmal verwechselnd ähnlich mit der Stimme meiner Mutter. Sie hat mir gesagt, hey Mathis, versuch, solange du jung bist, daran zu arbeiten. Wenn du alt wirst, so 43 Jahre alt, dann schaffst du es nicht mehr. Weil Gewohnheiten, oder? Und ich habe damals wie eine Art Bund mit meinem Mund gemacht. Weißt du, es gibt einfach Worte, die sind alleine, wenn du sie hörst, alleine die Schwingungen sind schädlich. Und ich habe mich verpflichtet, gewisse Worte nie auszusprechen. Die hörst du nicht. Ja, dann manchmal passiert es, dann hast du wieder so. Aber irgendwann hast du es drin. Du sagst es einfach nicht. Es gibt einfach gewisse Worte, finde ich. Es ist nicht tolerant, aber egal. Ich glaube, wir brauchen das. Aber wie prägen wir unsere Worte? Weil ich glaube, wir müssen nicht nur etwas probieren, sondern trainieren. Wie trainieren wir unsere Worte? Weißt du, du kannst jetzt aus dem Gottesdienst gehen und sagen, ja, jetzt, ich bin mega motiviert, jetzt probiere ich einfach noch stärker und besser und tiefer. Nein, du musst nicht probieren, sondern du musst trainieren. Wie machst du das? Ich glaube, deine Worte trainierst du mit deinen Gedanken. Und hier beginnt, weißt du, eben tief unten beginnt, was dein Charakter ausmacht. Ich möchte dazu ein paar Verse lesen aus dem Neuen Testament. Martin Luther hat mal gesagt, du kannst nicht verhindern, dass die Vögel über deinem Kopf fliegen, aber du kannst verhindern, dass sie Nester in deinem Haar bauen. Damit meinte er, es kommen immer welche Worte, Gedanken, die du aussprechen kannst, aber du kannst verhindern, dass sie sich bei dir einnisten. Du musst aber anderes einnisten. Jetzt schaut mal, heute in der Psychologie ist das ein Trend geworden, gute Gedanken zu pflegen. Meine Frage war, woher kommt das, dass wir unsere Gedanken bestimmen, unsere Lebenslügen oder Lebenswahrheit festmachen? Woher kommt das? Geistesgeschichtlich kommt es aus dem judenchristlichen Setting. Es kommt aus der Bibel. Es geht zurück auf einen Mönch, Evagrius, im 6. Jahrhundert nach Christus und geht auf die Bibel zurück. Und in einer direkten Linie, vielleicht bevor wir zu Mark Lehre kommen, die nächste Folie, und zwar sehen wir das in der Bibel an verschiedenen Stellen. Paulus sagt in Philipper 4, was wahrhaftig, ehrbar, was rein ist, was gut ist, darauf seid bedacht. Es gibt das Wort Gutvermutung, das gefällt mir sehr gut. Mal einfach das Gute denken. Weil das Problem ist, wir haben einen Magometer in unserem Hirn. Ein Magometer heißt einfach, das mag ich nicht. Magometer. In der Psychologie heißt es affektives Priming, aber das versteht niemand, oder? Magometer tönt besser. Das Problem ist, schlecht wirkt besser als gut. Wir haben ein Negativitätsvorurteil in unserem Hirn. Wir sehen eher das Schlechte. Und Paul sagt, was ehrbar ist, was rein ist, darauf seid bedacht. Und dann sagt er 2. Korinther 10, Vers 5, nimm deine Gedanken gefangen. Und dann Römer 12, Vers 2, erneuert eure Gedanken. Das geht nicht darum, nur dass die schlechten Gedanken und das Negative weg, sondern fülle es mit etwas Neuem. Präg deine Gedanken. Fang damit an, einfach zu danken. Einfach mal zu danken. Wenn du beginnst, irgendwann hörst du nie mehr auf. Und jetzt kommt Mark Lehre eine Folie zurück, der hat ein Buch geschrieben, The Curse of the Self. Er ist kein, ich weiß, ich zitiere manchmal einfach keine Christen, aber das ist gut, weil die haben etwas, was das Christentum bestätigt, glaube ich. Er hat The Curse of the Self geschrieben, er argumentiert dafür, dass er sagt, wir Menschen, soweit uns bewusst ist, sind die Einzigen, die über sich selber und über andere nachdenken können. Wir haben ein Bewusstsein. Aber er sagt, das ist eigentlich ein Fluch. Weil er nennt das innere Geschnatter. Wir alle haben ein inneres Geschnatter. So, wir sind keine, nicht nur Bäume, sondern wir sind auch Enten. Kennst du das innere Geschnatter? Das Negativitätsvorurteil über dich selber, über deine Handlungen. Weißt du, was das Schlimmste ist? Wenn du predigst, also ich spreche einfach von mir, ich weiß nicht, ob Oliver es auch so hat oder wer auch immer von euch predigt, aber ich schlafe vor der Predigt immer super. Dann bin ich wirklich top motiviert, weil ich habe immer das Gefühl, jetzt kommt die beste Predigt, die die Welt je gehört hat. Ich schlafe immer schlecht nach der Predigt. Also von heute auf morgen, ihr dürft mir heute schon Beileid wünschen, ich werde schlecht schlafen. Weißt du warum? Wegen meinem inneren Geschnatter. ich werde die ganze nächste Nacht die Predigt nochmals halten von heute Morgen, weil ich gedacht habe, oh Scheibe, habe ich das wirklich gesagt? Kann ja nicht sein, meine Güte, Mathis, du bist so ein Esel. Nicht nur Baum, Ente, auch noch Esel, die heilige Trinität bist du. Das ist das innere Geschnatter. Und ich glaube, wir müssen anfangen, wieder gut zu denken. Und woher haben wir diese Kraft, gut zu denken? Und jetzt kommt ein Vers aus Jeremia. Der ist fantastisch, den darfst du auswendig lernen. Jeremia 29, also übrigens, meine Predigt geht über Jeremia 17. Einfach genau. Ein paar Kapitel später kommt ein fantastischer Satz. Was sind denn Gottes Gedanken über deinem Leben? Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gott. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, um euch Zukunft und Hoffnung zu geben. Gott hat gute Gedanken über dich. Und das ist die Basis, auf der du gute Gedanken pflegen hast, weil schon jemand anders damit angefangen hat. Ich hatte noch einen spannenden Gedanken, aber immer die besten verliere ich, weiß auch nicht warum. Aber etwas, warte, vielleicht habt ihr noch, ich darf 35 Minuten predigen, hat mir Oliver gesagt, genau. Und ich habe erst, einfach, dass ihr es wisst, erst 23, ja, genau. Also wir machen mal kurz Pause, weil ich habe noch vieles zu sagen, dann seid ihr auch wieder wach, oder? Ja, genau. Nein, keine Ahnung, also dann kommt es vielleicht später. So, das ist, was der Baum macht. Frage, was macht der Baum nicht in unserem Text? Was macht er nicht? Ich glaube, das ist das Entscheidende. Warum dieser Baum die Welt verändert? Es geht nicht um, was du machst, sondern was du eben nicht machst. Jetzt, seit 9/11, also seit 2001, als die Flugzeuge in die Twin Towers in New York geflogen sind, gab es eine Flut von Aggression gegen Religion, weil man gesagt hat, Religion ist gewalttätig, Religion ist der Grund für viel Leid in dieser Welt. Und man hat das auch auf das Christentum bezogen. Das Christentum ist auch für viel Übel verantwortlich in der Vergangenheit. Leider so. Aber das Christentum kam in Verruf. Christentum ist schlecht, Glaube an Gott ist eh naiv, oder? Aber es ist nicht nur naiv, sondern es ist auch gefährlich. So Richard Dawkins, einer der größten Atheisten zur Zeit. Jetzt, wer es festgestellt hat, vor einem Jahr rund, hat sich Richard Dawkins als Kulturchrist geoutet. Was hat er damit gemeint? Er hat gesagt, also ich bin immer noch hartnäckiger Atheist. Also wenn es Gott nicht gibt, 9 von 10 Gott gibt es nicht, sagt er. Aber er sagt, das Christentum hat so viel Gutes gebracht, an dem müssen wir festhalten. Darum nennt er sich Kulturchrist. Also nicht Herzenschrist, Kulturchrist. In der Folge davon, jetzt mit diesem Change, den es, ich würde sagen, in den letzten 5 Jahren gab es verschiedene Bücher von hochdotierten Professoren international, die dafür sprechen, dass das Christentum einen einmaligen Impact auf die Welt gehabt hat. Und ich möchte euch dazu lesen 2 Zitate. Alvin Schmidt, er ist Soziologe, er schreibt an der Universität of Leicester, wenn ich richtig bin, keine andere Religion, Philosophie, Lehre, Nation oder Bewegung, was auch immer, hat die Welt so zum Besseren verändert wie das Christentum. Krass, oder? Keine andere Religion. Klar, es gab auch Falsches und Schlechtes, aber das Gute, nie hat es etwas gegeben, das die Welt so verändert hat. Und das, ein anderer Autor fasst es zusammen, was war es wirklich? Aber was das Denken in der Gesellschaft wirklich verändert waren die veränderten Herzen. Was war es wirklich? Es fängt bei dir an. Man fragt sich immer geistesgeschichtlich, warum ist das Christentum entstanden? In den ersten 300 Jahren, ohne Kriege, nur mit Märtyrertum. Sie sind gestorben, sind hingerichtet worden. Was war es, dass das Christentum so verändert hat? Es waren veränderte Herzen. Irgendwas ist mit denen geschehen. Und zwar nicht, was sie gemacht haben, sondern es ist etwas an ihnen gemacht worden. Was war das? Und wir sehen das an unserem Baum. Das ist das Highlight. Ich weiß es wieder, was ich sagen wollte. Gewisse Dinge musst du auswendig können, damit du sie inwendig hast. Vielleicht ist es dieser Vers. Jeremia sagt Folgendes, Jeremia 17, Vers 8, der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt. So, das darfst du auswendig lernen, weil das ist, was der Baum nicht macht. Was braucht ein Baum, um gepflanzt zu werden? Ja, einen Nichtbaum. Genau. Warum? Jetzt denkst du, ja gut, nein, ein Baum kann einfach seine Samen streuen und dann wächst es. Im Hebräischen gibt es zwei Worte für Pflanzen. Das eine Wort, das bedeutet, wenn du einen Setzling nimmst oder eine Eichel setzt oder pflanzt oder die Eichel fällt nur, dann wird sie gepflanzt, oder? Das passiert auch automatisch. Dann gibt es ein zweites hebräisches Wort, das wird hier gebraucht und kommt in der Bibel nur 10-mal vor und wird immer nur gebraucht, wenn Gott pflanzt. Nie Menschen. Und der Gedanke ist nicht, dass du einen Setzling verpflanzt, sondern ein ganzer Baum verpflanzt wird. Das ist dieses Wort. Der ist wie ein Baum, der schon riesig groß ist und verpflanzt wird. Wie verpflanzt du einen Baum vor 2500 Jahren? Ja, ich habe zwei kurze Videos, seid ihr ready? Weil heute können wir Bäume verpflanzen. Ich sage mal, also das erste kurze Video, einfach die nächste Folie sollte automatisch kommen. So, heute wird mit diesem Löffelbagger so ein kleiner Baum verpflanzt. Das geht so, das ist der Löffelbagger. Also ich bin theologisch, keine Ahnung, wie das heißt. So, zack, so verpflanzt du deinen Baum. Jetzt denkst du, ja, okay, ist ja ein kleiner Baum, oder? Mega klein, so. Mit dem Löffelbagger, meine Nachbarin, kannst du engagieren, wenn du deinen Baum verpflanzen wirst. Was machst du, wenn du einen 7-Tonnen-Baum hast? Dann machst du es wie folgt. Einfach nächste Folie, sollte es klappen eigentlich. So verpflanzt du einen Baum. Der ist 7 Tonnen schwer, ist aus dem Zürcher Oberland nach Küsnach verpflanzt worden. Genau. Das ist das Wort. Wie wirst du verpflanzt? Das ist etwas, was Gott macht, was nicht du machst. Ich glaube, du musst verpflanzt werden. Wir alle suchen irgendwo unseren Halt. Unsere Basis, wo wir unsere Identität, Sicherheit, Halt, Liebe herbekommen. Und der Text sagt, dein Halt, wo du absolute Liebe, Geborgenheit, Identität bekommst, ist bei Gott. Und jetzt sehen wir das in unserem Vers, weil es heißt Folgendes, Jeremia 17, Vers 7 bis 8, gesegnet ist der Mensch, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Jetzt ist hier etwas Interessantes, es sind eigentlich zwei Dinge gesagt. Es ist gesagt, gesegnet ist der Mensch, der auf den Herrn vertraut, auf Gott vertraut, und dessen Vertrauen der Herr ist. Jetzt denkst du, ja, ist doch alles dasselbe. Nein, ist nicht dasselbe. Ich erkläre dir nur einen Unterschied. Du kannst an Gott glauben, ohne wirklich ihn zu deinem Halt und Leben und Essenz deines Lebens zu machen. Es kann sehr gut sein, dass du sagst, ich bin Christ, ich glaube an Gott. Aber deine eigentliche Identität holst du dir von deinem Geld, von deinem Erfolg, von sexuellen Eskapaden, von irgendwas sonst. Von dem, worüber du dich definierst. Das kann sehr wohl sein. Und wann merkst du das? Das merkst du dann, wenn dein Leben in Brüche geht. Dann merkst du, habe ich wirklich mein Vertrauen auf Gott gesetzt oder habe ich einfach nur auf Gott vertraut? Erst dann merkst du, ob du Gott zu deinem Vertrauen gemacht hast, wenn alles falsch hinauskommt und du doch einen inneren Halt hast. Und ich weiß, das ist eine mega schwierige Frage, weil wir alle neigen dazu, unseren Halt immer in etwas anderes zu suchen als in Gott. Das ist eine Art Fehlkonstruktion unseres Lebens. Und darum brauchen wir es, dass Gott mich packt und verpflanzt, das Vertrauen auf Gott setzt. Und dann wirst du keinen Durst mehr haben, sagt unser Text. Du wirst zu Bach hingestreckt deine Wurzeln pflanzen können. Du hast diese Liebe, diese Identität, diese Sicherheit. Du bekommst es. Du wirst nie mehr durstig sein. Jetzt ist sehr spannend, dass viel, viel später nach Jeremia kam eine Person nach Jerusalem und sie sagte Folgendes. Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Alle Ausleger sind sich einig, dass hier eine direkte Anspielung an Jeremia 17, auf Wortebene sogar wegen der Quelle, eigentlich Ströme sollte man mit Quelle übersetzen, wie die Schrift sagt, hier lehnt sich Jesus an Jeremia 17 an und er sagt, wer an mich glaubt, wer auf mich vertraut, der hat diese Quelle und wird nie mehr Durst haben. Wie der Text sagt, wie die Schrift sagt, wer kommt, der wird trinken, wer ganz auf Gott vertraut und Gott zu seinem Vertrauen macht, der hat keinen Durst mehr. Und jetzt stellst du fest, was mit Jesus passiert. Am Ende wird er ans Kreuz genagelt. Er verliert alle seine Hoffnungen. Er, ich sage mal, der Inbegriff davon war von einer Person, die auf Gott vertraut hat. Er war ja Gott selber, der Mensch geworden ist. Er hat seinen Halt, seine Liebe, seine Identität vollkommen in Gott gesucht. Und was schreit Jesus am Kreuz? Vielleicht noch nicht zeigen, weiß es jemand? Ja, es ist vollbracht, aber noch etwas anderes. Ja, sehr gut. Jetzt haben wir dann bald alle 7. Was noch? Ja, sehr gut. Krass, oder? Was schreit Jesus am Kreuz? Nächste Folie. Ich glaube, ich habe es sogar auf der Folie. Ich hoffe es mal. Ja, das ist die Folie vorher. Sorry. Warte mal, schauen wir mal bei mir. Vielleicht habe ich es nur ich. Dann müsst ihr alle zu mir kommen und schauen. Oh, tut mir mega leid, sorry. Ich wollte dich nicht bloßstellen. Jesus sagt, Johannes 19, mich dürstet. Er war aber der Mensch, der ganz auf Gott vertraut hat. Was passiert? Er nimmt deinen Durst. Er trägt deine Dürre. Er macht eigentlich eine Art Ersatz und sagt, ich trage deine Verlorenheit, damit du ewigen Hunger, deinen ewigen Durst stillen kannst. Darum sagt Jeremia 17, gesegnet ist der Mensch. Und das ist das coole Zitat. Ja, das ist richtig. Von Nicolas Gomez Davila. Das Christentum ist der hemmungsloseste Optimismus, den die Welt je kennt. Du bist gesegnet, weil du hast einen Ort, eine Quelle, das gibt Halt und Liebe und Sicherheit. Wie keine andere Weltanschauung überhaupt. Und das macht der Baum nicht. Er setzt einfach sein Vertrauen auf Gott. Gott verpflanzt ihn. Macht das wieder neu. Meine Frage zum Schluss ist, was ist es eigentlich für ein Baum? Hat jemand eine Ahnung? Eine Zeder? Noch? Lebensbaum. Was ist der Lebensbaum? Welche Art? Ja, aber ich meine, was für eine, also ist eine Eiche, eine Zeder, wie? Dinko? Nein. Also nein, leider auch nicht. Also, sonst schreibt ihr einfach ein Buch, wenn ihr anderer Meinung seid. Aber die meisten Ausleger sind sich einig, dass es hier um einen ganz speziellen Baum geht, der nämlich auch eigentlich schon im Garten Eden stand. Er wurde eingraviert auf die Tempelsäulen und Wände als Motiv. Noch nicht, nein. Er wurde das Signum für das Volk Israel. Man hat es auf Münzen geprägt. Du kannst mir die Münze zeigen. Es wurde das Zeichen für das Volk Israel. Es wurde der Gottesbaum genannt. Die Palme. Und zwar die Dattelpalme. Im Alten Testament hast du vielleicht festgestellt, dass es vielmals heißt, Israel ist das Land, in dem Milch und Honig fließt. Weißt du, was für ein Honig? Nicht der Bienenhonig, sondern der Dattelbaum. Dattelhonig. Darum heißt das Land von Milch und Honig, weil Jericho war die Palmenstadt. Das war der Gottesbaum. Man hat die Zweige genommen an Siegesfesten der Palme. Das war das Siegeszeichen. Und die Palme, die hat eine besondere Eigenschaft. Du kannst sie nicht brauchen zum Bauen. Darum haben Jerusalem hat seine Bäume immer vom Libanon geholt. Weil mit Palmen kannst du nichts bauen. Also keine Ahnung, aber kannst du einfach nicht. Weißt du? Aber warum nicht? Die Palme hat eine Eigenschaft. Wenn der Sturm kommt, sie knickt nicht, sondern sie beugt sich. Du kannst beim Hurricane Fiona vor 2 Jahren kannst du anschauen, Palmen beugen sich einfach und dann stehen sie wieder auf. Und für mich ist das ein Inbegriff. Woher, wie bekommst du diesen Halt, diese Sicherheit, indem du vielleicht wieder mal auf die Knie gehst? Und sagt, hey, ich beuge mich. Jemand hat mal gesagt, Beten ist die Sprache der Hoffnung. Oder Beten ist Durstlöschen meiner Seele. Und einfach wieder auf die Knie zu gehen und zu beten. Ich frage, ich weiß, nicht alle können knien oder nicht mehr. Das ist auch okay. Du kannst nämlich auch in deinem Geist auf die Knie gehen. Aber die, die es können, wann warst du das letzte Mal auf den Knien? Ich sage immer, Veränderung der Position ist Veränderung deines Lebens. Es macht etwas mit dir. Ludwig Harms war Erweckungsprediger der Lüneburger Heide im 19. Jahrhundert. Ich weiß, das ist auch schon mega alt, tut mir mega leid. Ich bringe noch einen moderneren jetzt dann gerade. Aber es ist spannend gewesen, der hatte vollmächtig gepredigt und es gab eine riesen Erweckung. Und irgendwie wusste man sein Geheimnis nicht. Er starb und der Leichenbestatter kam und er wunderte sich über etwas. Nämlich über außerordentliche Hornhaut an den Knien. Und man hat plötzlich gemerkt, der Mann war mehr auf den Knien als auf der Bühne. Ich glaube, wie veränderst du, wie holst du diese Kraft, diese Sicherheit? Geh wieder auf die Knie und bete. Und wenn du mir nicht glaubst, dann glaub Denzel Washington. Das ist der nächste Kollege. Also ich weiß, die Jungen kennen ihn nicht mehr. Oder kennt ihr ihn da, den Denzel Washington? Der ist auch schon uralt. Ich meine, ich bin auch schon fast 70. Oder ein paar Jahre. Aber er ist zweifacher Oscar-Preisträger. Also in Hollywood ein großer Schauspieler. Genau, also alle Alten da, 70-Jährigen unter uns, die kennen ihn noch, ja genau. Also müsst ihr schauen, hat The Flight, ein super Film mit Denzel Washington. Viele wissen nicht, dass er eigentlich Pfarrer werden wollte. Das hat er nicht geschafft. Und dann ist er halt Hollywood-Filmstar geworden. Und jetzt wisst ihr, warum ich nicht Hollywood-Filmstar geworden bin. Ich habe es geschafft, Pfarrer zu werden. Genau. Hey, was spannend ist, nach 12 Jahren Ehe hat er ein zweites Mal geheiratet, also die gleiche Frau. Er gesagt hat, so gut muss ich gerade ein zweites Mal machen. Also, und die haben sich nicht getrennt dazwischen, sondern einfach nach 12 Jahren hat er gesagt, das ist, genau, er hat auch Zwillinge bekommen, wie ich, darum ist er mir sehr nah, aber er hat etwas Spannendes gesagt. Wenn du am Abend ins Bett gehst, so heute in Männedorf oder wo du wohnst, dann schieb deine Schuhe so weit unters Bett, als es nur geht. Ja, genau, damit, wenn du am Morgen deine Schuhe brauchst, oder deine Finken, ich weiß, niemand mehr hat Finken, aber schmeiß ich halt dein Kissen unters Bett oder was auch immer. Damit du am Morgen, wenn du deine Schuhe holen musst, du bereits in der richtigen Position bist. Dann schmeiß einfach dein Smartphone ganz tief unters Bett. Dann bist du bereits in der richtigen Position. Ein Psychologe, ein Nichtchrist, hat Folgendes gesagt. Auch jemand, der nicht an Gott glaubt und meint, er könne nicht beten, empfehle ich als Psychologe es dennoch zu tun. Ich glaube, Gebet, nicht nur einfach Meditation, sondern Gebet zu Gott, ist Durstlöschen, Durststillen. Darum bete ich. Ich habe nämlich exakt 34 Minuten, ist das nicht gut? Hä? Sau gut. Ich bin erstaunt über mich selber, das habe ich noch nie geschafft. Aber Jesus, ich danke dir, dass mit dir ist nicht nur Gott auf die Welt gekommen, sondern ich glaube auch, kann der Himmel in unser Leben kommen. Ich danke dir, das Potenzial in dir, dass wir geistesgeschichtlich etwas haben, das einen Impact hat wie nichts sonst. Unser Leben, unsere Familie, unser Umfeld, unsere Kirche, unser Land zu verändern. Weil ich glaube, es braucht wieder Menschen, die bei sich anfangen, was in der Welt leuchten soll. Ich danke dir, dass das Bild der Palme uns hilft. Die Palme hat eine besondere Eigenschaft, ihre Blätter sind ölbeschichtet. Ich glaube, wir brauchen das Öl des Heiligen Geistes, der Geist Gottes, der mit Öl verglichen wird, dass wir gesegnet werden für das. Wir beten darum, dass du uns jetzt segnest. Gesegnet ist der Mensch, der auf Gott vertraut. Dass du uns segnest mit deinem himmlischen Segen und unser Herz füllst. Ich danke dir, dass du bei uns anfangen möchtest. Auch mit unseren Fehlern, auch mit dem, was wir falsch machen. Auch mit dem, woran wir leiden. Dass daran etwas in unserem Umfeld gesät werden kann. Amen.